So, wir machen dann weiter mit den 90ern, mit der 90er. Ich war ja beim Tamagotchi stehen geblieben als nicht erstes, aber eines der ersten elektronischen Spielzeuge, zu denen eine emotionale Beziehung aufgebaut wurde. Deswegen kriegt es auch seine eigene Folie, das Tamagotchi. Es kamen dann andere Spielzeuge nach, also Furby oder so, die kamen dann später, die das Ähnliche versuchen, und derzeit ist das wieder groß in Mode. Es gibt die Diskussion um Roboterethik, was nicht die Frage ist, wie sorgt man, dass Roboter sich vernünftig verhalten, sondern wie geht man mit Menschen um, die sich irgendwie emotional an eine Maschine binden, und wenn die dann kaputt geht oder man muss die entsorgen oder so ein Spielzeug fällt ins Wasser. Das ist ja, also das kann ja ganz tragisch werden, wenn so ein Furby in die Dusche kommt. Und für ein Kind. Aber es gibt inzwischen ja auch Hunde oder, also es gibt ja alle möglichen Formen von sozialen Begleitern, und da muss man auch irgendwie mit umgehen. Also das fängt hier mit dem Tamagotchi an, was Sie vielleicht kennengelernt haben. 98 Game Boy Color als Fortsetzung des Game Boys. Es gab ja noch ein Game Girl in rosa, also das war klar gegendert in der Zeit, aber das hat sich nicht durchsetzen können. Also alle Versuche, Mädchen gezielt als Zielgruppe anzusprechen, hat nicht geklappt. Aber schon der Name machte halt klar, also die Zielgruppe von uns, das sind Jungs. Das wurde auch häufiger diskutiert, wie man das irgendwie ändern kann. Der Game Boy Color war eine technische Fortsetzung, wurde dann durch den Game Boy Advance abgelöst. Berühmte Spiele, Pokémon selbstverständlich, Harvest Moon oder Cats and Dogs, das war jetzt nicht, obwohl es war schon bekannt, aber es hat sich jetzt nicht so gehalten wie die Pokémon und Harvest Moon Franchise. Da gibt es entsprechende, also das Rollenspiele oder Aufbauspiele. Harvest Moon, interessanterweise so eine Farm-Simulation, die ja dann in Farmville und jetzt Heyday oder so, ja weiterhin erfolgreich ist, so als narratives oder ludisches Genre, völlig gewaltfrei, und es geht darum, dass sie halt ihren Bauernhof pflegen und Kontakte zu den Nachbarn aufbauen. Wie immer, also man hat ja die Portables in den 80ern völlig vernachlässigt, mit dem Game Boy 89 wurde es ein Riesenerfolg, und es kamen entsprechende Konkurrenzen, auch zum Game Boy Color gab es Konkurrenzen, zum Beispiel der Portable Mega Drive. Ich glaube, das habe ich letzte Woche fälschlicherweise als Master System bezeichnet. Also Mega Drive als Konkurrenz zu dem SNES. Und der Sega Nomad versuchte es zu sagen, okay, die Cartridges, die du in den Mega Drive schiebst, die kannst du auch in den Portable, in den Nomad schieben. Und dann kannst du die gleichen Spiele spielen. Die Idee ist gut. Sie kaufen ein Spiel und können es auf mehreren Plattformen spielen. Problem ist hier wieder Stromverbrauch und Batterielaufzeit und Anschaffungspreis, wie bei den anderen auch. Also die haben zwar eine schöne Bibliothek an Spielen, aber die Idee eines Portable Device, dass sie möglichst lange autonom spielen können, wird durch solche ressourcenhungrigen Konsolen natürlich wieder aufgefressen. Sodass sie den Nomad war nicht erfolgreich, genauso wie nicht den Neo Geo Pocket, der war erfolgreich, aber nicht nachhaltig. Oder der Bandai Wonderswan, ich glaube, der wurde noch nicht mal vermarktet in Europa, eine japanische Konsole, die aber auch keine Exklusivtitel hat, die jetzt nur darauf liefen, sodass auch hier, warum kaufe ich mir so ein? Die Spiele kriege ich auch woanders, aber wenn ich das Geld für einen Gameboy ausgebe, dann kriege ich halt Pokémon oder Mario spezielle Spiele, die es woanders nicht gibt. 98 fangen die Handyspiele an mit Snake. Ich weiß nicht, ob Sie Snake noch kennen. Ganz simples Spiel, was ja auch auf wahrscheinlich jedem Handy irgendwann mal portiert wird. Hier sehen Sie eine Emulation, also sah das damals nicht unbedingt aus. Also sie müssen halt immer diesen einen Punkt essen und werden jeweils ein bisschen länger. Das mit minimaler Grafik, aber sehr minimales Spielprinzip, aber dann doch sehr, naja, was macht man, wo spielt man Handyspiele, wenn man auf dem Bus wartet, wenn man in der Praxis sitzt oder auf der Behörde und irgendwie Zeit zu überbrücken hat, dann spielt man halt simple Spiele. Relativ rasch kam auch Tetris drauf oder so komplizierte Spiele wie Ice Cream Baron, also so ein Wirtschaftssimulationsspiel. Und inzwischen sind ja Handys keine Handys mehr, sondern Smartphones und vollwertige Spielekonsolen, die in direkter Konkurrenz sowohl zu den Portables, so wie Nintendo DS stehen, aber von der Zeit her dann auch zu Konsolen zum Beispiel. Also da kauft man keine Konsole, sondern hat halt ein Tablet oder ein Smartphone und kann da seine Spiele spielen. Also das ist durchaus eine Frage, wie der Konsolenmarkt sich weiterentwickelt, nicht zuletzt, weil die mobilen Geräte so leistungsstark werden, dass man da ernstzunehmende Spiele drauf spielen kann, aber man hat sie immer dabei, wenn man es will, und von der Immersion reicht es halt vielfach aus. Anderes Dispositiv, der PC. 93 fängt ja die CD-ROM an. Mit Mist ist nicht das erste. Das erste ist Sherlock Holmes Consulting Detective. Habe ich Ihnen ja schon so ein bisschen gezeigt, diese die Filme. Also die Video-Integration in Computerspiele dank CD-ROM. Mist wird der Hit sein, ein Adventure-Spiel, was aus Standbildern besteht, so pre-rendered Computergrafik, aufwendige Schnappschüsse, und Sie klicken immer drauf und können dann so ein Bild weiterkommen. Das gibt es heute kaum noch, eher so als ästhetisches Merkmal. Inzwischen gibt es auch in 3D, also dass Sie es als komplette 3D-Umgebung haben. Aber es ist ein Rätsel, und Sie sehen es hier, keine Point-and-Click, nehmen das Verb und klicken da drauf. Sie haben nur diese Hand, die zeigt Ihnen, wo Sie interagieren können. Und Sie haben Rätsel. Sie haben keine Menschen, keine Gespräche, Dialoge. Sie finden Briefe und Bücher und müssen rekonstruieren, was hier passiert ist. Das Ganze in so einer Steampunk-Ästhetik, so ein bisschen Jules Verne angehaucht, mit Maschinen, wo Sie nicht wissen, wie die funktionieren, aber die sehr logisch aufgebaut sind. Und wenn Sie sie verstehen, dann können Sie die Probleme lösen. Ist ein Riesenerfolg, also ist das erfolgreichste Spiel bis The Sims, was man heute nur noch begrenzt verstehen kann, weil es nicht mehr so gut funktioniert und auch die Welt nicht mehr so gigantisch groß ist, wie das damals den Anschein hatte. Aber man kam ja von den Diskettenspielen. Und die Grafik ist auch nicht mehr so beeindruckend, weil man das inzwischen besser in Realtime macht, als damals irgendwie vorgefertigt. Und was das Problem war, dieses Spiel und Nachfolger Rhythm 97 als eines der ersten DVD-ROM-Spiele, sorgt dafür, man kann es einmal spielen, und wenn man die Rätsel gelöst hat, danach nicht mehr. Dafür ist der Anschaffungspreis von ein paar 60 D-Mark sehr hoch und der Replay-Value sehr gering, weil die Story sich nicht ändert, und gerade Mist kann man hinterher in 10 Minuten schaffen, weil man den entscheidenden Code für die Endtür halt nach langem Suchen findet, aber man vergisst den halt nicht mehr. Man kann ja nicht so tun, als wüsste man von dem Spiel nichts, und kann dann gleich zum Ziel laufen, die Tür aufmachen und das Spiel gewinnen. Also das ist, der Replay-Value ist gleich null. Und das geht bei den Nachfolgern auch so. Und da entscheidet sich das Publikum und sagt irgendwann, dafür ist mir der Anschaffungspreis aber zu hoch. Und interessanterweise ist der Erfolg so groß, dass alle Adventure jetzt so Mistklone werden, aber letztlich die gesamte Markt für Adventures einbricht. Und das entsteht jetzt derzeit wieder neu durch diese Telltale-Spiele, so Walking Dead und Wolf Among Us. Ja, aber jetzt und eben Data Lake in Deutschland. Aber das Adventure-Genre wird durch Übererfolg einfach zerstört, kann man sagen. Mist hat das Adventure beendet in den 90ern, und es dauerte lange, bis ich das davon erholen konnte, weil das Spiel zu gut war, aber halt nur beim ersten Mal. Wing Commander als so ein Weltraum-Handels- und eher ein Weltraum-Kampf-Simulationsspiel setzt, wie schon, also Wing Commander 3 setzt eben auf Mark Hamill als Luke Skywalker. Also es ist eine Star Wars Adaption, aber sie kriegen natürlich die Lizenz nicht. Aber den Schauspieler. Und LucasArts hat so TIE Fighter und X-Wing als Konkurrenz ganz ähnlich platziert, allerdings ohne die Schauspieler. Und sogar so Wing Commander mehr nach Star Wars aussieht als X-Wing. Die haben zwar nicht die Raumschiffe, aber sie haben Luke Skywalker. Also das fängt hier an, sodass hier auch mit Schauspielern gearbeitet wird. Die Zwischensequenzen sind halt diese Live-Motion-Action-Sequenzen, in denen wirklich Schauspieler auftreten, wie in so B-Movies. Aber viele von denen tauchen dann später in Kinoproduktionen wieder auf, interessanterweise. Sodass plötzlich für einen Schauspieler der Weg über das Computerspiel nicht mehr der absolute Endpunkt der Karriere bedeutet, sondern als Sprungbrett benutzt werden kann, um sich auszuzeichnen für andere Genreproduktionen. Das Realtime-Strategy-Genre entsteht als typisches PC-Genre in den 90ern, also mit Warcraft 94, Command & Conquer. Ich habe Ihnen ja schon Dune 2 gezeigt auf dem Amiga als Vorläufer, aber das sind so die erfolgreichen Titel, Warcraft und Command & Conquer. Die laufen, das haben wir ja eben auch in der Vorlesung, in der Performance-Vorlesung gesehen, durch diese extrem anspruchsvolle Tastaturbelegung und läuft das nur auf PCs. Es gibt Versuche, sowas auf Konsolen zu machen, indem sie mit dem Controller dann diese Icons auswählen, aber es ist sehr umständlich. Und es lebt ja auch dadurch, dass es Echtzeit ist, von der Geschwindigkeit, sodass das exklusiv PC oder eben Spiele für Homecomputer PC sind. Das ändert sich bis heute kaum. Also es gibt Versuche, aber es gibt kaum Realtime-Strategy-Spiele auf Konsolen, auf Mobiles, da fängt es inzwischen stärker an. Hier sehen Sie andere Ages of Empire mit so einem historischen Einschlag und StarCraft. Also Ages of Empire löst die Frage aus, kann man Spiele für den Geschichtsunterricht nutzbar machen? Das fängt da an, weil hier tatsächlich mal die Römer gegen die Ägypter mit ihren einzelnen Strategien antreten können. Aber Civilization macht das in seiner Art eigentlich deutlich besser. Also die Frage der Behandlung von historischen Fakten oder historischen Konstellationen. StarCraft, hat ihr ja schon öfter erwähnt, ist vor allem interessant, weil es den E-Sport auslöst. Und irgendwie Korea macht es Klick und Korea wird StarCraft, synonym mit StarCraft. Nicht Korea at StarCraft, das ist ein perfect match. Und das wird dann 2010 mit StarCraft 2 nochmal einen zusätzlichen Boom erhalten. Also die erste Professionalisierung entsteht in Counter-Strike und StarCraft. Von Blizzard auch Diablo als Action-Rollenspiel, also so ein paar wegweisende Titel in den 90ern. Action-Rollenspiel hatte ich Ihnen auch schon mal zumindest dieses Menü gezeigt, mit dem man die Inventare verwaltet. Das ist so ein Rollenspiel, das diese ganzen Rollenspiel-Aspekte da mal weglässt. So ein bisschen wie der Actionfilm auch, also wir kommen gleich zur Sache, da muss man nicht so lange rumreden und dann darf man mal kämpfen, sondern man geht rein, kämpft und lootet. Hack and Slay, also man tötet Monster und klickt, man klickt Monster tot, um Items zu bekommen, mit denen man bessere Monster totklicken kann. Das klingt jetzt ziemlich lahm, aber es spielt sich natürlich ganz anders. Diablo ist so das erste sehr erfolgreiche. Es gab andere Action-Rollenspiele vorher, es gibt weitere danach, aber Blizzard liefert sehr gute Titel ab in den 90ern. Ähnlich beginnt die Simulationsspiele. Dungeon Keeper sieht auch aus wie ein Action-Rollenspiel, ist aber das Gegenteil. Sie sind nämlich der Böse. Sie verwalten das Dungeon und müssen die Monster platzieren und füttern und dafür sorgen, dass Schätze da sind, dass Horden von Abenteuern reinkommen, die sie aber umbringen können, damit die Monster zufrieden sind. Also es ist eigentlich ein Wirtschaftsspiel, in dem sie mal so einen Dungeon verwalten müssen. Das ist ganz interessant von Peter Molyneux, der ja mehrfach also raffinierte Spielemechaniken oder originelle Spielprinzipien vorgestellt hat, in denen man auch zum Teil die Welt mal, also meistens so diese God-Games, in denen man irgendwie eine Welt verwaltet. Simulationsspiel gerade in Deutschland sehr beliebt, die Anno-Reihe, aber auch die Siedler-Reihe, gibt ja zurück in die 80er die Liebe der Deutschen zu Wirtschaftssimulationsspielen und die Anno-Reihe ist da keine Ausnahme. Grand Theft Auto beginnt 1997 erst noch mit Top-Down und relativ, ist einfach so ein, irgendwie ein relativ klar strukturiertes Action-Spiel, wo sie halt irgendwelche Aufträge annehmen und dann da hinfahren. So diese Open World wird es erst so richtig in GTA 3, aber auch das ist eine der berühmtesten Franchises bis heute, vielleicht auch, weil es eine der umstritteneren ist, aber jetzt gerade der Rekord irgendwie, sowohl die Produktionskosten als auch die Verkaufszahlen, die ja durchaus mit jeder Iteration neue Rekorde brechen, also so die Milliardenmarken knacken und so. Das sorgt dann dafür, dass es auch durch die Presse geht und von der Unterhaltungsindustrie sehr aufmerksam beobachtet wird, was da an Potenzial in Computerspielen steckt. Thief The Dark Project ist der Beginn des Schleichspiels auf PCs, zusammen mit Metal Gear Solid auf der PlayStation und Tenchu The Dark Assassin. Die Idee, dass man mal ein Spiel entwickelt, wo es, das hatte ich Ihnen ja schon in dem Genre-Kapitel gesagt, ein Spiel entwickelt, in dem es nicht darum geht, hier in dem Screenshot schon irgendwie gegen Gegner zu kämpfen, sondern denen gerade auszuweichen. Das war Klausurspiel letztes Jahr übrigens. Wird es dieses Jahr nicht. Baldur's Gate als Rollen, also reanimiert das Rollenspiel. Auch da gab es ja, wenn Sie die Vorlesungen verfolgt haben, die Klassiker werden Sie das wissen, gab es ja viele Titel, aber Baldur's, also die in den 90ern geht es so ein bisschen zurück, weil diese Dungeon Crawler, das macht immer so viel Spaß. Es wird ein Nischenphänomen und mit Baldur's Gate wird wieder Mainstream, eine lange Story, eine gute Umsetzung des AD&D-Regelsystems und BioWare zeichnet sich aus als also Hersteller qualitativ hochwertiger Rollenspiele. Gibt es gerade auch Remakes, auch Baldur's Gate 2 für iPads, da können Sie dieses Spielerlebnis so ein bisschen aufpoliert nochmal erleben. Interessanterweise auf dem Apple Macintosh entsteht ein wichtiges Merkmal für Shooter, nämlich das Mauslook. Bislang hatten wir so Doom oder Quake, steuerten sie rein über die Tastatur und sie konnten sich nach links und rechts, sie konnten auch hoch und runter bewegen, aber sie konnten eigentlich nur sich in der Horizontalen umschauen und brauchten kein Fadenkreuz, weil sie immer in Richtung des Blicks schießen. Bungie, die ja dann später für Halo und demnächst für Destiny bekannt sind, entwickelt für den Apple Macintosh, der wirklich keine Spieleplattform in der Zeit war, einen Marathon. Und dort gibt es zum ersten Mal die frei bewegliche Maus. Damit können Sie sich in Ihrem Level umschauen. Also die Grafik-Engines werden besser. Und dann kommt auch dieses typische Fadenkreuz, was man auf allen Screenshots dann immer sieht. Weil Sie wissen müssen, nicht nur wohin Sie gucken, sondern genau wohin wird eigentlich geschossen, wenn man schießt. Für Shooter ist das elementar und zum ersten Mal 1994 von Bungie realisiert. Ansonsten sind Shooter, das, also First-Person-Shooter, das Genre, was den die Computertechnik vorantreibt, weil die einen unersättlichen Hunger nach Grafik und technischer Performance haben, also in dem Fall Performance als Leistungsfähigkeit des Rechners. Und die Innovationen in der Computergrafik von diesen Titeln getriggert werden. So, also gerade id Software mit Quake, Quake 2, Quake 3 bringt halt verschiedene Beleuchtungen oder Raume oder prozedurale Texturen und was man alles hat. Beziehungsweise Quake 3 Arena, das ist eines der ersten Spiele, die sagen, die brauchen gar keinen Story Mode. Das ist ein Multiplayer-Spiel. Es gibt so ein Tutorial, da kannst du mal lernen, wie die Steuerung ist, und danach geh online und spiel mit deinen Freunden. Also das fängt mit so Arena-Spiele, Arena-Shooter. Das fängt hier an, und eines der ersten Spiele ist es, ich meine, wir hatten ja auch schon Minimaze gesehen, aber es ist eines der ersten Spiele, die gesagt haben, also hier, das ist, Computerspiele ist keine Beschäftigung für einen, da spielt man zusammen. Und jetzt fängt auch die Diskussion bald an um Killerspiele und Gewaltpotenzial, weil in diese Zeit fallen ja dann auch die ersten Schulmassaker, die mit Computerspielen in Verbindung gebracht werden, wo man halt sagt, ah, was die da studieren, das wollen sie dann auch in Wirklichkeit umsetzen. Eine Diskussion, die bis heute, naja, wie gesagt, habe ich schon öfter erwähnt, die noch anhält, aber eher abebbt, weil es jetzt die Playerbase ist deutlich größer geworden. Also First-Person-Shooter, Half-Life, Unreal, alles 1998 entsteht. Das sind alles so Titel, also die sehen alle gleich aus auf den Screenshots, und sie spielen sich nicht gleich. Gerade Half-Life bringt den Story-Mode sehr stark rein. Also es ist ein Shooter, aber er erzählt auch eine Geschichte. Und jetzt beginnt diese Ablösung. Bis dahin waren Geschichten, waren Adventures. Das waren die geschichtenerzählenden Spiele. Mit Adventures geht es zu Ende. Das haben dann die Action-Adventures so ein bisschen übernommen, so Tomb Raider und Konsorten, die sagen, wir erzählen eine Geschichte, aber du musst halt auch handeln. Und es geht halt auch um Action. Und jetzt kommt mit Half-Life ein Titel raus, wo er sagt, ach, vergiss diesen Adventure-Kram mit irgendwie Rätsel lösen. Es gibt, okay, du musst mal irgendwie einen Schlüssel finden, um eine Tür zu öffnen, aber das meiste ist halt dann doch durchforste Gänge und schieße auf Gegner. Sie sehen auch hier, es geht jetzt raus aus den Dungeons in die Welt. Man sieht jetzt offene, zunehmend auch offene Landschaften, so wie das halt 98 möglich war. Und es gibt eine Story, die durchaus so aus so einem Science-Fiction-Film kommen könnte, mit irgendwelchen Dimensionstoren, durch die Monster kommen und man muss sie wieder schließen. Also es ist ja nicht so, dass man das im Kino nicht auch sehen würde. Unreal ist eine der ersten, also Itz hat schon versucht, Unreal auch, die ihre Engine ausgliedern und einzeln anbieten. Verkaufen und sagen, okay, ihr könnt nur die Engine kaufen, eure eigenen Spiele mitmachen. Das machen sie bis heute. Half-Life sagt, weniger kauft die Engine, sondern ihr könnt es modden, ihr könnt das Spiel verändern. Also ihr könnt ein eigenes Spiel draus machen, indem ihr das Spiel erstmal kauft, Half-Life, und dann irgendwie die Map und die Texturen und alles ändert. Da entsteht dann auch Counter-Strike als Half-Life-Mod. Also erstmal so ein Hobby von enthusiastischen Spielern, aber dann sieht Valve das Potenzial und bietet es als kommerzielles Spiel an. Und jetzt ist es auch wieder ein reines Multiplayer-Game, aber kooperativ. Und dass gerade dieses ausgewählt wurde, um die soziale Isolation von Spielern und die Gewalttätigkeit von Spielern zu demonstrieren, ist also wieder schlecht gewählt von der Presse, weil gerade dieses Spiel sehr stark auf Taktik und Team Wert legt. Gerade auf höherem Niveau, wenn man das etwas besser spielen will, kann sich zwar so ein Einzelspieler absetzen und sagen, mach doch ganz euch alleine, ich liege hier mit meinem Sniper-Gewehr. Aber so das richtige Spiel erschließt sich erst, wenn man es als Team zusammen mit Kopfhörern, nicht I'm socializing with my friends, that, halt sehr martialisch wieder in seinen Screenshots. Und die Bilder, die Fernsehen und auch Presse brauchen, um ihre Berichterstattung zu machen, die werden hier halt geboten. Und vielleicht ist das realistische Setting. Man schießt ja nicht auf irgendwelche Marswesen, sondern Menschen schießen auf Menschen, beziehungsweise Spielfiguren auf Spielfiguren. Und das regt dann dazu an zu meinen, das könnte man ja, also schon die Filme sind schlimm, aber jetzt muss man es selber machen. Und man lernt halt hier schießen und virtuelles Töten. Also gerade Counter-Strike wird lange der Buhmann sein für gewalthaltige Spiele oder Gewalt im Spiel. was eben daran liegt, dass gerade die Screenshots und auch die Mitschnitte immer so gewalttätig daherkommen. Das Spiel selber, wie gesagt, am Anfang, wenn Sie das mal spielen, wir haben ja hier, also wir machen das ab und zu auch, wir haben es ja im Pool installiert. Wenn man das noch nie gespielt hat, ein Shooter, dann ist man danach durch den Wind. Also, wow, ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Also der Erfahrene, der schießt auch immer alle Noobs nieder. Das ist für die Performance sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, ob Sie, wenn Sie jemanden beobachten, ob Sie wissen, spielt der oder die das zum ersten Mal? Spielt der zum ersten Mal einen Shooter? Oder hat der Erfahrung damit? Denn am Anfang ist tatsächlich ist es auch gar nicht so leicht, mal einem anderen in den Kopf zu schießen, weil das ja durchaus negativ belegt ist, macht man ja nicht. Später, wenn man die Erfahrung in solchen Spielen hat, dann verliert sich völlig das Emotionale und es ist wie Figuren aus dem Spiel zu nehmen in Schach oder Mensch, ärgere dich nicht. Also da geht die Diskussion los, ja, das zeigt ja nur, wie emotional abgestumpft und verroht diese Spieler sind. Aber Untersuchungen zeigen, auch hier wieder Hirnscans, dass ganz andere neuronale Bereiche angesprochen werden. Also es gibt keine emotionale Beziehung zu den Gegenspielerfiguren und die zu entfernen, also die aus dem Spiel zu nehmen, ist genauso abgestumpft wie Mensch ärgere dich nicht oder Schachfiguren zu schlagen. Das heißt aber nicht, dass die Menschen, die das machen, ihren Mitmenschen gegenüber ganz ähnlich empfinden würden. So, ist doch egal, ich bin ein Mensch. So ist es halt nicht. Es wird in anderen Arealen verarbeitet und eine emotionale Entkopplung zwischen den Handlungen und dem Gesehenen findet statt. Und es ist eine sehr brutale Darstellung, aber vom Spielerlebnis für einen ersten Spieler was völlig anderes als für einen routinierteren Spieler. Und die Feinheiten dieser Spiele, die zeigen sich erst in der fortgeschritteneren Routine, sagen wir mal, aber zumindest nicht in der ersten halben Stunde. Da ist man froh, dass man irgendwie sich auf dieser Karte orientiert. Also all das ist zu berücksichtigen, wenn Sie mal einen Shooter sehen oder einen Shooter spielen. Genau was ich eben in der Performance-Vorlesung sagte, da den Kontext zu berücksichtigen, ist bei solchen Spielen enorm wichtig, wenn man den Spielen gerecht werden will. Wenn man nur Material sucht, um zu sagen, es taugt nichts, dann findet man das natürlich ganz schnell. Online-Spiele fangen verstärkt an. Also Doom hat ja damit losgelegt, aber es bilden sich jetzt so bestimmte Geländespiele aus, kann man sagen, oder Spiele, die es als Geländespiele gibt, so wie Capture the Flag, wo man halt ins gegnerische Lager rennen muss, eine Flagge holen und die ins eigene zurückbringen muss, oder Deathmatch, halt dann wer zuletzt steht, jeder gegen jeden, oder Koop, Team Deathmatch, King of the Hill, wo sie einfach lange irgendwo stehen müssen und wer da länger einen Button, nicht? Totally okay now. Also sie müssen einfach lange auf dem Hügel stehen und die anderen versuchen, sie da runter zu kriegen. Irgendwas Search and Destroy, sie müssen was suchen und zerstören, irgendwie eine gegnerische Einheit, irgendwas Symbolisches. Ein Rush, die müssen es stürmen oder einen Bereich erobern oder Last Man Standing, der Letzte, der irgendwie stehen bleibt, der gewinnt. Also es gibt verschiedene so Modi, die auch eigene Spieler anziehen. Also Deathmatch, da finden Sie ein anderes Klientel als in Koop-Spielen, wo man sich als Team absprechen muss. Deathmatch sind ganz viele Einzelkiller, so Einzelspieler, meistens auch jüngere, die gar nicht altersgemäß hier Spieler spielen. Und Koop-Modus sind dann tatsächlich Menschen, die sich kennen oder die bereit sind, mit Fremden zu kooperieren im Internet. Unvorstellbar, aber möglich. Aber auch da gibt es natürlich immer Nicht-Kooperative, die versuchen, das Spiel dann irgendwie kaputt zu machen. Und es fangen an, soziale Spiele, LAN-Partys. Das war mal eine Zeit, als es gab keine DSL-Verbindung, mit denen man das von zu Hause machen konnte, sondern auch die piepsenden Modems. Und es trafen sich meist junge Menschen an irgendeinem Ort, der große Sicherungskästen hatte und konnten sich dann in Local Area Networks zusammenschließen und das Spiel ihrer Wahl spielen und natürlich jede Menge Musik- und Filmdateien tauschen. Aber angesetzt sind sie eigentlich für Spiele. Also da spielen nicht alle das gleiche Spiel, sondern immer, weil es gibt dann so eine Reihe, die spielen dann halt eins und es gibt verschiedene Server, die offen sind. Und es lebt davon, dass in diesem Ort ein LAN offen ist, also ein Local Area Network, in dem diese Spiele dann auch lokal gespielt werden können, ohne dass man irgendwie Unsummen an die Telekom ausgeben muss. Das kostet dann ein ganzes Wochenende, aber ist ähnlich erfüllend wie irgendwie ein Konzertwochenende oder andere Aktivitäten. So, und dann Ultima Online, das sehen wir Donnerstag in der Klassikervorlesung als Online-Rollenspiel für viele Spieler, ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game aus dieser Ultima-Franchise kommend und die lösen den Boom aus, der bis heute anhält, der Massive Multiplayer Games, Online-Games. man kauft das Spiel, weiß aber, ich muss zusätzlich noch Geld ausgeben, um monatlich überhaupt das Spiel spielen zu können. Also dieses Abo-Modell, was bis dahin undenkbar war, dass man neben dem Kaufpreis für das Spiel auch noch zusätzlich Geld ausgeben muss, das fängt hier an und wird sehr erfolgreich, diese Ultima-Reihe, und wird dann zu World of Warcraft als größtem Genrevertreter führen, der bis heute trotz vieler Alternativen immer noch die größte Playerbase hat. EverQuest führt dazu, 99, auch das sehen wir am Donnerstag mal, gibt es auch heute immer noch. Ist ein bisschen anders als Ultima Online, hat also eine stärkere Narration. In Ultima Online haben sie mehr so Preisquesten. In EverQuest haben sie tatsächlich eine Story, die sie irgendwie voranbringt, und sie müssen eine Zeit lang brauchen, um sich da einzuarbeiten. So, das führt uns zum Ende der 94er. Wir machen aber gleich weiter, dass wir noch so ein bisschen was mitkriegen. Aber das ist immer so, ich komme nie zum Ende. Also die etwas kursorischen 2000 bis 2005er Jahre sind geprägt einerseits durch den Niedergang der Börse, also des Dotcom, der Dotcom-Blase. Hier sehen Sie den Höhepunkt um 2000. Passend zum Millennium, also war vielleicht unsere Millennium-Katastrophe, war nicht der Millennium-Bug, aber so die Dotcom-Blase. Und mit den Hoffnungen in diese Startups bricht auch der Traum des Cyberspace zusammen. Also plötzlich war nicht mehr klar, dass wir um 2002 alle im Cyberspace wohnen. Plötzlich merkte man, das waren ja vielleicht doch nur falsche Versprechungen, und auch die New Economy orientiert sich an den Regeln der Old Economy. Man braucht zum Beispiel ein Produkt und man braucht Leute, die auch einen Wert schaffen etc. Man kann nicht einfach nur Aktien verkaufen, sondern da muss auch was dahinter stehen. Also war nicht wirklich überraschend, aber in der Zeit dann irgendwie doch. So, und das andere war natürlich das Zeitalter des Kampfes, des Krieg gegen den Terrorismus, wo man sagen muss, die hat klar gewonnen. Also die Staaten sind in Angst und Schrecken und geben lieber die Persönlichkeits- und Grundrechte auf, als sich dieses Bild noch einmal im Fernsehen anschauen zu wollen. Und also Terrorismus sät Terror, und das ging sehr erfolgreich weltweit, muss man sagen. Auch hier sieht man ja, die Täter wussten, dass es in die Medien kommt. Also die waren sich über die mediale Präsenz ihrer Aktionen durchaus im Klaren und haben was inszeniert für das Weltfernsehen und nicht so sehr nur für die Amerikaner. Die Konsequenzen erleben wir bis heute, dass so ein Staat alles rechtfertigen kann, zum Beispiel die komplette Überwachung aller weltweiten Kommunikationsdaten, weil damit ja Terroristen gefunden werden könnten. Und also das Ausmaß dessen, was der Staat getan hat, um sich vor sowas zu schützen, also um das Dorf zu retten, mussten wir es zerstören. War mal so ein Vietnam-Kämpfer, so ein Vietnam-General, der das gesagt hat, und hat er auch so gemeint. Und bevor es den Russen in die Hände fällt, haben wir es zerstört und damit gerettet. Und so retten unsere Regierungen derzeit die Bürgerrechte. So, das ist das eine, aber da will ich jetzt nicht zu weit. Da sehen wir uns ja im nächsten Semester zur Dimension von Medien und Gesellschaft. Da sprechen wir mal nicht über Spiele, sondern über solche Kontexte. Aber also jetzt bei den Spielen oder jetzt Kontexte kulturell der Unterhaltungsgenres, hier jetzt eher der Animationsfilme. 2000 gibt es Oh Brother, Where Art Thou? Das ist überhaupt kein Animationsfilm, aber der erste Digital Intermediate, der aufgenommen wird, sofort digitalisiert und digital weiterverarbeitet wird. Und damit ist jetzt was möglich, was vorher nicht gab, nämlich Color Grading. Also dieser Film hat eine ganz eigene Stimmung, dadurch, dass man digital die Farben ganz anders ändern kann, als man das mit analogen Filtern macht. Und das kennen Sie seitdem so Herr der Ringe und also Underworld, das sind so Dinge, der eine ist ganz grün, oder Matrix auch ganz grün, der andere ganz blau. Das können Sie hier etwas feiner einsetzen. Und das beginnt eigentlich das Zeitalter des Digital Intermediates, des Verzichts auf den herkömmlichen Schnitt, der jetzt abgeschlossen ist mit den ersten digitalen Projektoren, sodass man inzwischen digital aufnimmt. Es gibt digitale Filmkameras, es wird digital weiterverarbeitet, Intermediate, und die digitale Distribution und sogar die Wiedergabe, sodass wir allmählich auf das Zelluloid völlig verzichten können. Waking Life versucht sich als, naja, wieder mit Menschen gefilmt, aber dann sehr stark stilisiert, dass es aussieht wie mit so Vektorgrafiken produziert am Computer. Und die Frage ist lange, ist es jetzt ein Animationsfilm oder ein gefilmter, rotoskopierter? Es ist so beides, so eine Mischung aus Cell-Shading und automatischer Verfremdung. Polar Express von 2004 geht den Weg weiter zur Animation von Menschen, immer noch mitten im Uncanny Valley, also sieht alles ganz komisch aus, diese Menschen. Sie sind alle mal ganz, so ein bisschen wie Computerspiele dann ein paar Jahre später. Das ist so der Stand, den wir heute überbieten können mit aktuellen Konsolen, in Live, und das musste damals mühsam berechnet werden. Und mit Tom Hanks, auch da setzt man auf das Star-Prinzip. Haben aber schon in Dragonheart gesehen, wo man dann Sean Connery nimmt, um irgendwie den Drachen zu animieren. Das Abenteuergenre blüht wieder etwas stärker auf durch so den Gladiator als Historienfilm seit Ben Hur, jetzt noch nichts Neues, aber so die Rückkehr des Monumentalfilms, zumal man ja inzwischen auch große Mengen an feindlichen oder eigenen Soldaten an Computer generieren kann. Das Monumental, man braucht nicht mehr 100.000 Statisten, sondern man braucht halt schnelle Rechner. Pirates of the Caribbean bringt irgendwie den Piratenfilm überraschend in die Kinos zurück. Und da kann man sagen, Performance von Johnny Depp, also es ist wirklich nur der schauspielerischen, nicht nur, aber doch sehr stark der schauspielerischen Leistung von Johnny Depp zu verdanken, der diesen Piratenkapitän so sehr eigenartig gibt, aber ganz ungewohnt für Piratenfilme und auch die besondere Prägung dieses Teils ausmacht. Und dann wird das halt so lange ausgebrungen, bis das keiner mehr sehen will. Aber es ist durchaus förderlich dem Abenteuergenre und ähnlich so die Katastrophenfilme. Also Roland Emmerich lässt wieder mal die Welt untergehen. The Day After Tomorrow. Also es reiht sich ein so in die Serie der Abenteuer oder der Katastrophenfilme, so Flugzeugabstürze und was auch immer. Interessanterweise muss man sagen, ein Genre, was Computerspiele fast völlig unberücksichtigt lassen. Also es gibt eine Menge Stoff für Katastrophenspiele. Mir ist aber nur eins bekannt, was das wirklich umsetzen will. Das andere könnten so Action-Adventure sein. Also inzwischen geht man eher so auf Zombie-Apokalypse, aber einfach mal andere Formen von Katastrophen werden in Spielen kaum umgesetzt. Aber natürlich so Gladiatoren, so Rise, Son of Rome oder irgendwelche Piratenspiele gibt es regelmäßig. Fantasy ist, naja, von also zwei Reihen geprägt in den ersten Jahren der Nullerjahre. Herr der Ringe zum einen von 2001 bis 2003. Hier sehen Sie auch nochmal Calibre in seiner ganzen Blüte, und der Gollum ist dann auch bekannt für, also auch da wiederum als Figur, die rein aus dem Computer kommt. Ähnlich wie Dobby im Harry Potter. Und das sind so die beiden Reihen, die Fantasy prägen. Und dann kann man sagen, alles andere ist in der Zeit eher so, es muss sich dazu irgendwie positionieren. Es ist entweder ein Klon oder versucht also ein MeToo-Angebot oder gerade nicht so zu sein. Aber so Fantasy ist Herr der Ringe und Harry Potter. Und das muss man sagen, die Dynamik trägt es bis heute. Jetzt kommt der Hobbit raus und Harry Potter hat ja dann auch einige Folgen hinter sich. Also Harry Potter, das ist abgeebbt inzwischen, aber so dieses Herr der Ringe, das bleibt weiterhin, wird zumindest medial präsent gehalten durch die Neuverfilmungen des Hobbit. Science Fiction, auch da gibt es wieder vieles. Zum einen wird Star Wars beendet in der Zeit, zum anderen gibt es weiterhin den dystopischen Science-Fiction-Film, also AI kümmert sich um die Frage, was passiert, wenn sie dann irgendwann intelligent wird und emotional, also Pinocchio mit Computern. Und iRobot setzt eine alte Asimov-Geschichte um und fragt auch hier wieder, immer wenn Sie intelligente Computer haben oder Maschinen, die irgendwie KI haben, dann werden die selbstständig, und in dem Fall wollen sie halt nicht so sehr die Bedrohung, aber die Frage, was macht man eigentlich, wenn die Maschinen irgendwann Ich sagen können? Und das können halt beide sowas wie Selbstbewusstsein entwickeln. Darf man die dann noch abschalten? Diese ganzen Fragen der Ethik, die da eine Rolle spielen, die werden in solchen Filmen verhandelt. Ja, und Star Wars ist halt Star Wars. Dann übernimmt das Kino, bis heute gibt es eigentlich nur noch Superheldenfilme im Kino oder Komödien. Also X-Men, das fängt hier an, Spider-Man 2002, Batman Begins, also hochwertigere Superheldenverfilmungen tauchen wieder auf, nachdem das Genre lange Zeit, Tim Burton hat es mit Batman nochmal versucht, aber das Genre lange Zeit brach lag, wird jetzt Marvel geht in die Offensive und verkauft ihre Franchises und achtet auf eine vernünftige Umsetzung. Und Batman ist ja eher ein Marvel als ein DC-Held, wird ähnlich verfilmt, also sehr düster, sehr psychologisierend, sehr atmosphärisch und gar nicht so sehr auf die Action-Szenen des Comics hinzugestellt. Genau wie Spider-Man, wo die erste Hälfte Charakterstudien betrieben werden und die Charaktere vorgestellt und entwickelt werden und erst dann werden die typischen Spider-Man-Aktionen ausgeführt. Der Horrorfilm findet so ein bisschen zu seiner alten Form zurück, also bringt Neuigkeiten, einerseits durch mit 28 Days Later, also so ein bisschen das Dokumentarische, was wir ja schon im Blair Witch Project gesehen hatten, was vor allem durch diese unmittelbare Präsenz bedrückt und gar nicht so sehr durch so großartige Effekte. Mit The Ring kommt ein japanischer Horrorfilm, also auch der wird jetzt internationaler rezipiert. Die Japaner, jetzt merken plötzlich, hey, in Japan gibt es ja auch tolle Horrorfilme, die allerdings häufig nach diesem Schema funktionieren, wie in The Ring, also irgendwie so eine Gruppe von Jugendlichen und dann gibt's, hat irgendwas mit Medien zu tun und meistens komische Einzelfiguren, die dann ganz am Ende auftauchen. Und Saw bringt das Splatter-Torture-Porn-Movie irgendwie voran, wenn man davon voransprechen kann. Also diese Überbietungsrhetorik des Horrorfilms, es muss immer noch horrender sein als der Vorgänger. Das fängt in der Saw-Reihe an. Nein, es fängt nicht an, aber es wird dort also entsprechend kommerzialisiert. Wir hatten solche Reihen schon in den 80ern, aber aus heutiger Sicht sind die Splatter-Filme der 80er, oder nicht die Splatter, aber die Horrorfilme der 80er richtig harmlos. Und Saw lotet mal aus, wie weit sowohl die Protagonisten in der Geschichte als auch die Zuschauer gehen können, um ihre Geschichten zu verfolgen. Der Actionfilm hier mit neuen Helden, also Schwarzenegger und Stallone sind jetzt raus. Jetzt kommt Vin Diesel als ein Nachfolger. Die Transformer übernimmt, Transporter übernimmt. Also das sind Actionfilme, die wieder sehr stark auf die Einzelpersonen setzen. Und man sieht jetzt den Einfluss des asiatischen Kinos, aber eben nicht nur. Also gerade Vin Diesel ist ja nicht so der Karatekämpfer. Aber bei Kill Bill, da sieht man es dann wiederum als typische Hommage an Bruce Lee, aus dem Effekt auch den Rest, den Bruce Lee da getragen hat. Also das ist so eine Vermischung, das haben wir ja in den 90ern gesehen, dass die Hongkong-Filmregisseure einiges mitgebracht haben. Das taucht nun im westlichen Actionfilm auch auf. Und dafür hat man die neue Entdeckung mitgenommen, also den Eastern, der seit Bruce Lee immer wieder so in seine Nische war, wird jetzt größer. Also es gibt jetzt chinesische Filme oder auch taiwanesische Kampffilme. Also der Kampfsportfilm, der wirklich auch als Kampfkunst zelebriert wird, wie in Crouching Tiger, Hidden Dragon oder The Hero, in dem es um eine Story geht und der die Kampfszenen selber jetzt gar nicht so sehr auf die Action, sondern wirklich auf die Choreografie ausgelegt werden. Animationsfilme mit Shrek, Monster AG und Nemo bringt im Grunde genommen, was bis dahin Disney gemacht hat, jedes Jahr gibt es irgendwie einen Animationsfilm, bis Disney sagt, das ist so bunt, diese Firma müssen wir kaufen. Beziehungsweise DreamWorks gibt es ja noch als Alternative, aber Pixar, die sind zu erfolgreich, aus dem wurden die eh von Disney gesponsert, die werden einfach übernommen. Und Disney selber gibt zwar Spielfilme raus in der Zeit, also Zeichentrickfilme, aber die finden viel weniger Publikum als die Animationsfilme. Computerspieladaption, muss man sagen, versuchen es weiter. Final Fantasy hat den Namen nur vom Spiel, aber es gibt keine Spieladaption, versucht sich aber als Animationsfilm mit Menschen, 2001 viel zu früh. Da hatte ich Ihnen ja schon erzählt, die Diskussion damals, brauchen wir bald keine Schauspieler mehr. Wenn man den Film heute sieht, denkt man, die konnte man damals meinen, aber das war 2001 in ungewohnter Qualität. Lara Croft, also Angelina Jolie als Tomb Raider, das ist so eine, naja, also es war erfolgreich, muss man sagen. Als Umsetzung kommerziell erfolgreich und anders läuft, sagen wir mal, anders als sowas wie Resident Evil, was halt auch erfolgreich ist, gibt ja auch in der 5. oder 6. Auflage, aber wirklich so als B-Action-Movie daherkommt, aber Tomb Raider versteht sich dann doch so als Abenteuerfilm, so im Stile von Indiana Jones, aber mal mit einer weiblichen Protagonistin. Mangas übernehmen in Europa und in Deutschland so ein bisschen die Vorherrschaft in den Kinderzimmern, also dass weniger amerikanische Comics gelesen werden, sondern sehr stark japanische Mangas rezipiert werden. Vielleicht Ausnahme Frankreich, die ja eine große eigene Tradition haben, aber die Superhelden werden abgelöst dann durch Naruto oder Bleach oder ähnliche Reihen. Medientechnisch, ja, naja, sie haben bestimmt viel bessere Namen. Medientechnisch tut sich einiges, der Handymarkt, also das Übliche, was Informations- und Kommunikationstechnologie macht, so kleiner, dafür billiger, dafür leistungsstärker und in jedem Kriterium irgendwie reichhaltiger. Inzwischen geht man so ein bisschen zurück und sagt, wir brauchen noch Handys, mit denen man einfach nur anrufen kann. Handys heute sind halt Computer, mit denen man auch telefonieren kann. Aber es gibt durchaus Menschen, vielleicht auch Ältere, die sagen, ich will doch einfach nur mal ein Telefonat führen, ich will dieses ganze Zeug nicht, ich brauche keine Multimedia-Maschine, mit der ich Filme aufnehmen und schneiden kann, alles mobil, sondern ich will einfach nur mal irgendwie eine Nummer telefonieren, sodass man inzwischen wieder zu großtastigen Handys, die gibt es, aber ansonsten ist der Trend mehr Features und dafür billiger. Der iMac kommt 98 raus als alternative Rechner, je noch mit dem, also wo der Rechner in dem Gehäuse drin ist, in vielen Farben, wird sofort der Liebling der Kinos und Fernsehproduzenten. Wenn sie mal einen Computer zeigen, sieht man seit dieser Zeit immer nur iMacs oder dann hinterher Macs, weil die schicker aussehen. Und es ist völlig egal, was der Computer kann. Die Frage ist, wie er sich im Bild macht. Und das erkennt Steve Jobs früh und vermarktet mit auch dem iMac, steht für Internet übrigens. Also vermarktet einen Computer, der direkt fürs Internet gemacht ist. Und später steht dann i für wahrscheinlich ich. Also ist dann egal, aber also das ist halt meine Marke und dann ist es einfach vermarktet. Also der iPod und das iPhone und iPad kommt ja später, die iWatch zunächst. Hier der iPod ab 2001. Beileibe nicht der erste MP3-Player, aber der erste, der so schick war mit diesem tollen Rad in der Mitte. Und der mit iTunes zusammen so ein Ökosystem erstellt, in dem man sowohl kaufen als auch abspielen kann. Und Apple übernimmt sozusagen aus der Rückhand die Musikdistribution. Das ist ganz interessant. Nachdem sich die Industrie ja lange wehrt, wird es einfach übernommen. Google geht ab 97 in die Beta und übernimmt dann über Nacht die Suchengines. Wikipedia geht ab 2001 und übernimmt die Hausaufgaben, also stellt jede Menge erstmal Weltwissen der 14-Jährigen und später wirklich eine Menge Wissen und Informationen zur Verfügung. Und ändert, muss man sagen, also das Bildungssystem grundlegender, als es das zugeben will, bis jetzt. File-Sharing fängt 99 mit Napster an, als Idee, wir haben einen zentralen Server, über den wir Peer-to-Peer-Tausch auslösen können. Problem ist, zentraler Server heißt ladungsfähige Adresse und irgendwelche Anwälte konnten einfach Napster schließen. Darauf reagiert die Szene aber mit Nutella und sagt, es gibt keinen zentralen Server mehr, den man schließen kann. Es gibt nur noch einzelne Anbieter. Und dann später mit Pirate Bay über das BitTorrent-System, wo man auch im Grunde genommen jeder lädt was runter, der runterlädt, der bietet auch an. Wird lange Zeit bis ungefähr so 2008, 2010 das gängige Modell sein. Und wenn man mal so rumrechnet, wie viele Giga, Teran, später Petabyte verschoben werden, versteht man, dass die Unterhaltungsindustrie nervös wird, aber sie reagiert noch nicht adäquat und sagt, okay, das scheint ein hoher Bedarf zu sein, also müssen wir entsprechende Angebote schaffen, sondern denkt einfach, nee, wir klagen das weg und dann können wir weitermachen wie bisher. Das denkt sie bis heute, aber es wird besser. Und auch das sehen wir im nächsten Semester. Ab 2004 geht The Facebook an den Start. Es gibt verschiedene soziale Netze. Facebook wird sie alle schlucken oder obsolet machen. Das ist lange Zeit nicht klar, aber irgendwann wird deutlich, man braucht ein internationales Netz und die nationalen Lösungen, die StudiVZ oder SchülerVZ, sind nicht sinnvoll, wenn die Leute ins Ausland fahren und im Ausland Kontakte halten wollen, dann braucht man kein nationales Netz. Und es kann nur einen geben. Das ist ein typischer Netzwerkeffekt. Es gibt nur ein einziges Netz, wo man alle seine Freunde treffen will und das ist jetzt halt Facebook geworden. So, noch ein paar Worte zu den Spielen. Ich will nur so drei Tendenzen. Einerseits E-Sport geht ab 2000 los mit den ersten Turnieren, World Cyber Games oder die ESL Pro Series oder ESWC in den verschiedenen Altern, auch schon die Cyber League Professional League ab 97. Also Ende der 90er und 2000 beginnt die Professionalisierung im E-Sport, wo man richtig Geld machen kann, indem man Computerspiele gewinnt. Also das ist jetzt nicht mehr so, da gibt es Leute, die spielen gerne, sondern die machen das zum Beruf. Und entsprechend professionalisiert sich die Szene und alles, was wir schon gesehen haben. Retro-Gaming fängt ab 97 an, dass Menschen in ein Alter kommen, wo sie sagen, ach, ich mag zwar Spiele, aber dieses neue Zeug nicht. Ich mag immer die Alten, mit denen ich groß geworden bin. Und die werden Ende 97 aktiv und schreiben so die ersten Emulatoren, weil sie auch sehen, dass die Spiele verschwinden, von denen wir profitieren, weil wir damit diese ganzen alten Titel auflegen können. Indie-Games beginnt, dass Spieleentwickler sagen, ich brauche keinen Publisher, ich will selber Spiele herstellen. Und zwar unabhängig vom kommerziellen Interesse, es gibt gute Werkzeuge und ich will damit was ausdrücken oder ich will ein bestimmtes Spiel machen, also ich habe einen idealen Anspruch, den mir ein Publisher nicht finanziert, und dann mache ich es lieber selber. Also Indie, das Game Festival ab 98, der Game Jam ab 2002, Ludum Dare ab 2002, das ist ja der Bereich, in dem wir in Bayreuth auch aktiver sind und wir fördern ja eher diese Indie-Game-Szene und bereiten gar nicht so sehr auf den Weg zum Publisher vor. Auch Indie-Retro so als Mischung, dass man zum Teil aus technischer Notwendigkeit, aber einfach aus ästhetischem Gefallen heraus sagt, wir machen, wenn wir ein Spiel machen, dann soll es auch aussehen wie früher, weil diese 3D-Hürde und man kann sowieso nicht mithalten mit den Firmen, die Tausende, Hunderttausende, Millionen in die Asset-Produktion stecken. Also versuchen wir es nicht und orientieren uns in der Ästhetik an Spielen wie aus den 80ern oder den frühen 90ern. Casual Gaming geht los, verstärkt, vielleicht auch durch die Handy-Games, aber dass man einfach einen Markt sieht in Menschen, die nicht unbedingt 20 Stunden in ein Spiel setzen wollen oder die jeden Tag spielen, um da irgendwie die Steuerung zu beherrschen, die einfach sagen, die spielen zwischendurch. Eigentlich, was Tetris schon gemacht hat. Aber der Markt wird größer und später wird man dann Free-to-Play entdecken, die man ja noch melken kann. Aber jetzt erstmal wird Casual Game als kontroverses, das ist eigentlich kein Genre, vielleicht ein performatives Genre, wird Casual Gaming irgendwie vorgestellt, wo sofort die anderen Spieler sagen, das sind gar keine Spiele, das ist nur so rumgedaddelt, aber Spiel ist Spiel, was soll man sagen. Und die große Zahl der Computerspieler, die es gibt, das sind nicht zuletzt auch die Casual Gamer. Serious Games beginnt, also Spiele, die sie weiterbringen, so wie Brain Age. Also wie lehrreich es doch ist, dieses und jenes Spiel zu spielen. Haptische Controller wie Guitar Hero oder der Wii-Mode, also jetzt noch so drei Stückeneffekte hier schon. Die Game Studies, weil Wissenschaftler jetzt in ein Alter kommen, wo sie Doktorarbeiten schreiben wollen, aber die sind mit Spielen aufgewachsen, also gibt es die ersten Dissertationen über Spiele und dann auch andere Forscher, die sagen, ich will mich mit Spielen beschäftigen und es entstehen Bücher wie Hamlet on the Holodeck oder Cybertext, so als Narratologie, Ludologie-Debatte oder Sane and Zimmerman, Rules of Play, das sind, naja, in ihrer Art Klassiker in den Game Studies bis heute. So, und dann kommen die Konsolen, aber die überspringe ich jetzt, also Dinge wie Dreamcast, PlayStation 2 und die Xbox und natürlich der GameCube. Aber diese Geschichte müssen wir ein andermal erzählen. Jetzt ist es rum. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns. Ja, die meisten sehen wir ja diese Woche noch, aber ansonsten nächste Woche zur Klausur. Und